Also wenn man jetzt rein nominal Ausgaben betrachtet, dann ist es eine Binsenweisheit, dass die nominal immer steigen. Sinnvoll ist aber die Betrachtung relativ zur Wirtschaftsleistung, zum Bruttoinlandsprodukt. Und da können wir nicht von immer neuen Rekorden sprechen. Also es ist vielmehr so, dass die Sozialleistungen insgesamt eigentlich seit den, also sie sind in den frühen 90ern kräftig angestiegen und danach auch mal wieder runtergegangen, krisenbedingt hin und wieder mal rauf. Aber eigentlich sehen wir da eine recht große Stabilität. Mhm. Wir haben einen Spitzenwert im Jahr 2020 erreicht mit der Pandemie, einfach weil das Bruttoinlandsprodukt eingebrochen ist und eine Quote steigt halt, wenn der Nenner einbricht. Und wir hatten sehr hohe Ausgaben für die Kurzarbeit. Und mittlerweile hat sich das aber auch schon wieder rückgebildet.
Aber gerade wenn wir auch auf das schauen, was Sie jetzt angesprochen haben, die Sozialleistungen in Relation zur Wirtschaftsleistung, da gab es jetzt auch gerade eine Antwort auf die Anfrage der Linken im Bundestag, dass es da schon in den letzten Jahrzehnten eine nicht wahnsinnig große, aber moderate Steigerung von etwas um die 26% bis um die 30% gegeben hat. Das ist jetzt natürlich kein gigantischer Anstieg, aber wenn man sich das in absoluten Zahlen überlegt, ob jetzt 26% von der Wirtschaftsleistung oder 30%, sind das ja doch gigantische Unterschiede.
Eben, wie ich ja schon gesagt habe, der starke Anstieg war vor allem nach der Wiedervereinigung, auch durch Frühverrentung, hohe Arbeitslosigkeit. In der letzten Zeit hat sich das eben sehr stabil entwickelt und wir bekommen halt gerade jetzt natürlich solche Diskussionen wieder, weil wir sehr, sehr viele Ansprüche an Ausgaben haben, Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen, Verteidigung und gleichzeitig eben nicht mehr so eine komfortable Einnahmensituation nach der Krise. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man das alles gleichzeitig gestemmt kriegt. Und aus meiner Sicht ist die Lösung jetzt nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt Sozialausgaben senken, damit wir all diese anderen Ausgaben bewältigen können. Das wird auch von der Größenordnung her gar nicht klappen.
Wobei Christian Lindner ja zum Beispiel auch sagt, es sind auch in den letzten Jahren immer wieder immer neue soziale Leistungen dazugekommen. Ob wir jetzt die Rente mit 63 nehmen, jetzt geht es um die Kindergrundsicherung. Und es wurde im Umkehrschluss aber nie was abgeschafft. Hat er da nicht auch einen Punkt?
Also vielleicht sollte man da wirklich jetzt mal genauer hinschauen, wo was passiert ist. Also einmal kann man zwei große Gruppen unterscheiden, die Geldleistungen, monetäre Sozialleistungen und die sozialen Sachleistungen. Und wenn man jetzt erstmal auf die Geldleistungen schaut, dann sieht man halt, dass die sogar jetzt am aktuellen Rand niedriger waren als noch in den 90ern, weil einfach der Arbeitsmarkt jetzt so viel günstiger läuft, wir nicht mehr so hohe Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung haben. Wir haben aber auch eine sehr platte Entwicklung bei den Renten relativ zum Bruttoinlandsprodukt und auch die Geldausgaben der Rentenversicherung, also die monetären Sozialleistungen der Rentenversicherung, waren auch im vergangenen Jahr niedriger als noch in den 90er Jahren.
Aber gerade wenn Sie jetzt die Renten ansprechen, da wird ja viel drüber geredet, wie man das im Zuge des demografischen Wandels zukünftig überhaupt noch stemmen kann. Da gibt es große Sorgen. Würde da nicht beispielsweise ein einfacher Inflationsausgleich reichen? Also warum müssen die Renten erhöht werden, wenn die Löhne steigen und Rentner damit an einem allgemeinen Wohlstandsgewinn beteiligt werden, zu dem sie ja eigentlich gar nichts mehr beitragen? Reicht es da nicht, wir passen das an die Inflation an und dann bleibt das Niveau konstant? Warum muss da immer noch was drauf?
Also das ist natürlich schon in unserem Rentensystem so angelegt, dass sich das sehr stark an der Erwerbstätigkeit und an den Löhnen orientiert und wir eben auch ein Äquivalenzprinzip haben, wer mehr einzahlt, bekommt mehr raus. Von daher würde ich halt sagen, das ist eigentlich nach wie vor kein Problem.
Christian Lindner hat ja vorgeschlagen, die Sozialleistung erstmal einzufrieren, ein paar Jahre lang, also in den kommenden Jahren keine Erhöhung. Was würde das konkret bedeuten?
Erst hieß es ja irgendwie, dass man vielleicht keine neuen Sachen auf den Weg bringt. Vielleicht kann man über sowas reden, weiß ich nicht. Aber tatsächlich absolut oder relativ zum BIP einfrieren scheint mir nicht sinnvoll, auch weil es ist ja einfach eine große Menge Sozialleistungen, die aus den verschiedensten Töpfen gezahlt werden. Und für die verschiedensten Zwecke. Und die schwanken natürlich auch im Zeitablauf immer mal ein bisschen. Auch deswegen, weil die Sozialleistungen ja auch die Aufgabe haben, die Konjunktur mit zu stabilisieren. Es war ja vernünftig, dass wir in den Krisen die Kurzarbeit anwenden konnten. Andere Länder haben uns um so ein Instrument beneidet und machen das mittlerweile nach. Das hat enorm unsere Wirtschaft stabilisiert. Also Sozialleistungen haben eben auch diese Funktion der Stabilisierung. Dann haben wir Renten, wir haben Krankenversicherung, das ist alles in dieser großen Summe der Sozialleistungen. Da einen einheitlichen Deckel draufzusetzen, ist in Teilen wahrscheinlich rechtlich nicht machbar und auch nicht sinnvoll inhaltlich.
Sie haben jetzt schon Stichwort andere Länder angesprochen. Das haben Sie ja auch verglichen, wie sich da die Sozialausgaben auch in anderen Ländern im Vergleich zu Deutschland entwickelt haben in den vergangenen 20 Jahren. Und sagen, da war das Wachstum in Deutschland eigentlich relativ niedrig oder relativ moderat im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, Sie nennen da Spanien, Polen, ich glaube auch die USA. Das wirkt auf viele, würde ich sagen, erstmal kontraintuitiv, weil man ja den Eindruck hat, die sozialen Sicherungssysteme der Sozialstaat sind in diesen Ländern weit weniger ausgeprägt als in Deutschland. Also kann es möglicherweise sein, dass die einfach von einem sehr viel niedrigeren Niveau gestartet sind und auch immer noch auf einem viel niedrigeren Niveau sind und der Vergleich deshalb vielleicht auch ein Stück weit hinkt.
Also ja klar, dieser Einwand ist absolut gerechtfertigt, dass man halt nicht nur den Verlauf angucken muss, sondern halt auch Niveaus vergleichen. Wir haben ja auch beides gemacht und zum Verlauf kann man halt sagen, also wir haben OECD-Länder betrachtet, weil wir da auch Daten hatten. Ein Punkt, den man vielleicht schon auch mit anführen muss, warum Deutschland da jetzt nicht an der Spitze ist, ist natürlich auch, wir hatten ja auch gerade in den frühen 2000ern eine sehr, sehr im internationalen Vergleich auffällig schwache Lohnentwicklung und auch infolgedessen schwache Preisentwicklung und einen schwachen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts. All das hat da auch mit reingespielt. Und da muss man natürlich bei internationalen Vergleichen auch immer ein bisschen genauer hinschauen, weil die Dinge einfach sehr unterschiedlich organisiert sind. Es gibt Dinge, die sind bei uns staatlich, die sind in anderen Ländern privat, also gerade in Krankenversicherung, in den USA, in den Niederlanden. Und das muss man natürlich in solchen Vergleichen berücksichtigen, sonst kommt man zu falschen Ergebnissen.
Aber das bedeutet, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist es schon schwierig, aufgrund dieser ganzen Komplikationen aus so einem Vergleich abzuleiten, der deutsche Sozialstaat ist eigentlich gar nicht so üppig.
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die OECD bemüht sich schon sehr darum, auch vergleichbare Zahlen zu erheben. Man muss mit diesen Unterschieden umgehen, aber es ist ja auch eine Spannweite. Also man kann da schon eine Einordnung treffen. Von daher würde ich halt sagen, wenn man sich das anschaut, ist Deutschland nicht auffällig. Und mehr haben wir ja auch nicht gesagt.